Hallo und moin moin, hier wieder bei Let's Talk Science nach einer aufregenden ersten Doppelfolge. Also mich hat sie lange, lange, lange noch beschäftigt, die Verklappung von Altmunition in Ost- und Nordsee und wie man dann damit umgeht und Toxikologie sowieso irgendwie was, was mich persönlich dann sehr interessiert hat. Bin ich jetzt in voller Vorfreude auf eine neue Spezialfolge, die wir ja nicht so oft haben, also immer jede dritte Doppelfolge eine Spezialfolge. Und wir schauen uns in diesen Spezialfolgen immer an, was machen denn Menschen, die im Bereich Wissenschaftskommunikation tätig sind und dort beruflich eben verankert sind. Wir hatten jetzt schon Ulf Ewert, der fürs Graduiertenzentrum unter anderem arbeitet und dort den Science Dialog führt. Dann hatten wir Caroline Schmidt-Gross vom Wissenschaftszentrum, die eher wiederum die, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation mit abdeckt. Tobias Hahn, der ein Volontariat macht. Und jetzt haben wir hier für mich keine unbekannten Gesichter. Ich gestehe, ich habe sie schon mal in einem anderen Podcast zu Gast gehabt. Deshalb ist die Vorfreude irgendwie noch größer, weil ich kann schon mal teasern. Das war sehr, sehr spannend. Heute haben wir hier Ilka Parchmann und Karin Enzingmüller hier zu Gast. Hallo, schön, dass ihr da seid und
Hallo,
dass ihr euch die
hallo.
Zeit noch mal nehmt. Vielleicht mögt ihr euch einfach zu Beginn selber vorstellen und dann gucken wir mal, was denn eure berufliche Kreuzung mit der Wissenschaftskommunikation ist. Ilka.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Wir freuen uns, dass wir nochmal eingeladen werden durften. Mein Name, hast du gerade schon gesagt, Ilka Parchmann. Ich bin Didaktikerin, das heißt eine Person, die dafür zuständig ist, Dinge zu erklären, zu übersetzen, sich mit der Qualifizierung von Lehrkräften zu beschäftigen, mit Unterrichtsgestaltung zu beschäftigen und bin auf diesem Weg irgendwann in die Wissenschaftskommunikation geraten, muss ich sagen. Ich habe Lehramt studiert, ich war auch gerne Lehrerin und bin jetzt gerne Forscherin an dieser Schnittstelle zwischen Praxis und Forschung und Wissenschaft.
Spannend. Auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Teaser, was danach ja kommt. Und dann haben wir noch dich hier. Hallo, Caroline.
Hallo, genau, ich freue mich hier zu sein. Ich habe einen ganz ähnlichen Weg wie Ilka eigentlich hinter mir sozusagen. Ich habe auf Lehramt studiert, Biologie und Deutsch, habe dann auch mein Referendariat gemacht, habe aber in der Naturwissenschaftsdidaktik promoviert und bin dann eigentlich über das außerschulische Lernen zur Wissenschaftskommunikation gekommen und habe da eigentlich mit Outreach-Projekten gestartet, viel mit Sonderforschungsbereichen zusammengearbeitet. Das sind hier große interdisziplinäre Projekte an der Universität. Darüber bin ich jetzt in der Wissenschaftskommunikation gelandet, ein Feld, was mir unglaublich Spaß macht und arbeite da auch an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis, würde ich sagen.
Jetzt ist so die Frage der Fragen, die auch immer kommt. Und vielleicht, manche ZuhörerInnen denken sich vielleicht da draußen, kann es denn da noch eine andere Definition geben? Aber ja, die Erfahrung zeigt das. Bevor wir quasi starten, wo ihr beruflich verankert seid und warum das vielleicht Wissenschaftskommunikation ist, müssen wir natürlich klären, was ihr unter Wissenschaftskommunikation versteht. Ilka.
Ja, ich gebe mal keine Definition, sondern vielleicht fange ich mit den Zielen an. Ich glaube, das Ziel ist, dass Menschen, die nicht selbst in der Wissenschaft tätig sind, mehr Zugang zur Wissenschaft erhalten. Das kann durch Information sein, dass sie einfach besser verstehen, was macht Wissenschaft, warum arbeitet Wissenschaft so, wie sie arbeitet, was ist auch wichtig an Wissenschaft für die Gesellschaft. Das kann aber auch eine stärker aktive Teilhabe sein, dass man sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern austauscht, dass man in Projekte reingeht, so wie Caroline das gerade schon gesagt hat, sogenannte Outreach-Projekte. Also die Wissenschaft geht nach draußen, sie eröffnet sich, sie bindet andere Menschen ein, die können teilhaben. Die können lernen und das kann auch eine mitgestaltende Rolle sein. Davon gibt es noch relativ wenig, aber so Citizen Science Projekte sind zum Beispiel solche Beispiele. Also das Ziel von Wissenschaftskommunikation, würde ich sagen, ist einfach, mehr Menschen an Wissenschaft teilhaben zu lassen und zu verstehen zu lassen, warum Wissenschaft wichtig ist. Und das kann man auf ganz unterschiedlichen Wegen machen, mit vielen Formaten, mit vielen Personen. Da hat sich auch einiges entwickelt in den letzten Jahren. Also die Frage ist mal, sind es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber zum Beispiel, die kommunizieren oder können auch andere über Wissenschaft kommunizieren und das ist dann trotzdem Wissenschaftskommunikation. Also das sind so spannende Fragen, aber es geht immer um diese Schnittstelle, um die Begegnung, um das Kennenlernen, um das Erfahren von dem, was Wissenschaft ausmacht in einer Gesellschaft.
Ist vielleicht wirklich eine ganz gute Antwort. Ich glaube, deshalb haben wir hier so viele Definitionen, weil es nämlich dann immer da ist, Mensch, ja, interne Wissenschaftskommunikation und dann gibt es auch irgendwie noch was dazwischen und externe, was du schon angesprochen hast, wer kommuniziert was, wie, mit wem. Damit verbunden ja auch schon gleich irgendwie Herausforderungen. Da gibt es ja schon dann die ersten Konflikte, nenne ich es mal, warum die einen sagen, also da hört für mich Wissenschaftskommunikation klar auf, weil das ist dann nicht mehr von WissenschaftlerInnen selbst, sondern das ist dann von anderen Leuten und dann ist es vielleicht nicht mehr so kontrollierbar, was wird da wie kommuniziert. Aber vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Was bedeutet dir denn Wissenschaftskommunikation? Also wenn du sagst, du bist da irgendwie so wie reingeraten, würdest du sagen, es hat eine gewisse Leidenschaft, Passion in dir einfach irgendwie geweckt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt doch eher mich mehr mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen?
Also sagen wir mal, irgendwie Wissenschaft zugänglich zu machen, hat mich schon meine ganze Berufslaufbahn beschäftigt, auch schon als Lehrkraft. Ich habe ja Biologie unterrichtet und da fand ich das total spannend einfach, ne, diesen Zugang zum Fach, aber speziell auch zur Wissenschaft irgendwie herzustellen. Also das ist so eine Konstante. Aber als ich damals irgendwie aus der Didaktik heraus sozusagen mehr mit der Wissenschaftskommunikation in Kontakt getreten bin, fand ich es erstmal unheimlich spannend, weil, ne, die Science Communication sozusagen, die Wissenschaftskommunikation als Feld, eigentlich ganz ähnliche Fragen sich stellt, als natürlich die Science Education, also was wir als Fachdidaktik irgendwie bezeichnen. Also sie treibt irgendwie ähnliche Fragen um, aber sie gehen da irgendwie anders mit ran einfach. Und das kommt auch, weil die Fachdidaktik eine unheimlich lange Tradition hat, irgendwie schon sehr, sehr etablierte Modelle, Kompetenzmodelle, Fragebögen, Messinstrumente, da ist schon unheimlich viel passiert. Und die Wissenschaftskommunikation ist ein vergleichsweise relativ junges Feld, ein jüngeres auf jeden Fall als die Fachdidaktik. Und deswegen kam mir das damals irgendwie einfach total dynamisch vor und auch ein bisschen noch in so einer Ausprobierphase, ne? Also es wird einfach viel, es sind viele Ansätze auch ausprobiert worden, viel auch irgendwie interdisziplinär in Zusammenarbeit mit der Kunst und mit dem Design. Und das fand ich unheimlich spannend. Und deswegen hat es mich da irgendwie auch immer mehr hingezogen sozusagen.
Ist vielleicht weniger reguliert, ne? Ich muss ja jetzt widersprechen, wenn Fachdidaktik nicht mehr dynamisch ist. Das ist sie natürlich
das
auch.
Das habe ich so nicht gesagt.
Ich glaube, dass Fachdidaktik eben sehr reguliert ist durch diese Struktur Schule und dass Wissenschaftskommunikation eben ganz viele Felder bespielen kann, nutzen kann, ne? Da, wo sie erwartet wird. Ich gehe zu einem Vortrag, ich gehe ins Museum, aber eben auch da, wo sie nicht erwartet wird, was man dann so ein bisschen so Pop-up-Science nennt oder Science Communication nennt. Und das ist, glaube ich, genau das, was es spannend macht. Und auch die anderen Partnerschaften, ne? Also mit Designern zusammenzuarbeiten, mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, mit vielleicht auch Theater zusammenzuarbeiten. Was Menschen einfach Spaß macht und Freude macht. Und manchmal kommt das beim Lernen etwas zu kurz in diesen formalen Strukturen, die Schule einfach hat. Und da ist Wissenschaftskommunikation auch, finde ich, ein sehr spannendes Feld, was aber vielleicht auch das formale Lernen wieder ein bisschen bereichern kann. Also nur, dass man ja auch gucken kann, kann man da noch gegenseitig voneinander lernen.
Ja, absolut. Aber das bringt mich, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich weiß, mit euch haben wir jetzt nämlich die Chance, das mal genauer uns anzugucken. Wir hatten hier im Podcast auf jeden Fall schon die These im Raum, Wissenschaftskommunikation ist Schule und ist auch wie die Lehre, die dort stattfindet, weil es ja kommunizierte, ja, Wissenschaft, ja, also da, vielleicht kann man da sich schon streiten, aber es ist kommuniziertes Wissen, nennen wir es mal so. Und ihr macht jetzt aber ja schon, ich glaube, einfach ganz natürlich da einen klaren Unterschied auf. Also es gibt einmal die Fachdidaktik und es gibt zusätzlich Wissenschaftskommunikation und da ist ein Unterschied. Wo ist denn der Unterschied?
Ich kann mich erinnern an ein tatsächlich intensives Gespräch mit einer Lehrerin, hallo Daniela, falls du zuhörst, wo wir genau das diskutiert haben, machen nicht Lehrkräfte per se Wissenschaftskommunikation und wo ist eigentlich die Grenze? Und ja, es gibt bestimmt Überlapp, das glaube ich auch, aber Lehrkräfte haben natürlich in erster Linie die Aufgabe, den Kindern, den Jugendlichen beim Lernen auf ihrem eigenen Entwicklungsweg zu helfen. Und der Inhalt oder das, was sie vermitteln, ist da eigentlich so ein bisschen vielleicht Mittel zum Zweck, ne? Zum Zweck der eigenen Bildung, zum Zweck der Weiterentwicklung, zum Zweck der Berufsorientierung, zum Zweck der sich selber erleben, als wirksam erleben, so. Und das, der Inhalt ist, dient dazu, das zu erreichen. Dann ist der Inhalt in der Schule natürlich sehr formalisiert. Wir haben Lehrpläne, wir haben klare Abfolgen. Und es geht darum, einen Schritt oder einen Baustein sozusagen auf den nächsten zu setzen, vorwärts zu kommen. Und Wissenschaftskommunikation guckt viel mehr darauf, was passiert in der Wissenschaft? Warum wird da so gearbeitet? Was sind die Themen, die im Moment unsere Gesellschaft bewegen? Da muss zum Beispiel das eine Thema mit dem anderen gar nichts zu tun haben. Das ist viel unabhängiger voneinander. Und es darf auch mehr ein jeder macht es für sich, jeder erlebt es für sich, jeder findet seine eigene Beziehung. Es gibt nicht so ein formales Lernen, was da sozusagen drinsteckt. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Unterschied. Der zweite, den ich sehe, ist, dass Lehrkräfte natürlich selber nicht unbedingt WissenschaftlerInnen waren. Sie sind es nicht, sie waren es oft aber auch nicht. Da gibt es schon eine spannende Schnittstelle, wenn jetzt zum Beispiel die sogenannten, ne, Quer- und SeiteneinsteigerInnen in die Schule gehen, die vielleicht selbst vorher in der Wissenschaft gearbeitet haben, die können natürlich viel mehr aus ihren Erfahrungen berichten, die können viel mehr aus der wirklichen Welt der Wissenschaft berichten. Das können viele Lehrkräfte eigentlich gar nicht. Und ich finde, diese Authentizität, dass Wissenschaft nicht nur ein Inhalt, ein Gegenstand ist, sondern ein Prozess. Da stecken Menschen dahinter, da stecken Prozesse dahinter, dass das für mich zur Wissenschaftskommunikation ganz unbedingt dazugehört. Und das, wie gesagt, können viele Lehrkräfte gar nicht, weil sie das nie so erfahren haben. Also das wären schon zwei wichtige Unterschiede für mich. Und trotzdem gibt es natürlich Schnittstellen. Ne? Es gibt auch Lehrkräfte, die sich reinarbeiten oder die WissenschaftlerInnen zu sich in den Unterricht holen. Also man kann das schon verschneiden, das auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Also da kann man ja an der Stelle tatsächlich auch provokant sagen, gerade wenn wir, wie vorhin sagen, es gibt immer mehr Leute, die nicht aus der Wissenschaft kommen, aber Wissenschaftskommunikation betreiben. Ob das jetzt Science-InfluencerInnen sind, die immer mehr werden oder auch irgendwelche Fernsehformate. Da gibt es, glaube ich, auch eine bunte Mischung. Also es gibt Leute, weiß ich, beim NDR, die waren tatsächlich mal früher wissenschaftlich tätig und haben dann beschlossen, ich gehe jetzt aber einen anderen Weg. Ich habe meine Passion für Wissenschaftskommunikation eben entdeckt. Und dann gibt es da auch genauso Leute, die haben nicht den Background, jemals wissenschaftlich gearbeitet zu haben, können das dann aber sehr gut offensichtlich präsentieren und repräsentieren.
Das gilt natürlich für alle MediatorInnen sozusagen, die dazwischen sitzen. Ne? Also Journalisten würden sicherlich, wenn sie im Bereich Wissenschaftsjournalismus tätig sind, auch sagen, sie sind Wissenschaftskommunikationspersonen. Das sind sie ja auch. Also deswegen ist das tatsächlich gar nicht so leicht zu definieren. Und in gleicher Rolle könnten Lehrkräfte das eben auch tun, ne? Und sagen, ich habe mich auch reingearbeitet, ich habe hier ein wissenschaftliches Thema, ich bringe das in die Schule. Wie gesagt, lässt der Lehrplan oft so aktuell gar nicht zu, aber punktuell geht das natürlich. Und dann kommt man schon in so Schnittstellen, wo man noch sagt, ist es Wissenschaftskommunikation oder nicht? Also das stimmt schon.
Für mich persönlich, ich sage mir immer, um nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, was du auch schon gesagt hast, das Ziel ist ja, Leute zu erreichen, die nicht in der Wissenschaft sitzen. Und natürlich sollte man kritisch sich anschauen, wenn das nicht Leute sind, die selber aus dem wissenschaftlichen Kosmos kommen, was dort wie kommuniziert wird. Aber solange das dabei hilft, möglichst viele Leute da draußen zu erreichen und das eben auf den unterschiedlichsten Kanälen und die unterschiedlichsten Arten der Kommunikation eben dafür mit genutzt werden, dann sehe ich das immer eher als positiv.
Absolut, ja. Also das war auch gar nicht wertend gemeint, was ich gesagt habe. Dass ich jetzt sage, nur das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber sagen, ist wertvoller, wichtiger, ganz oft ja eben nicht, weil sie vielleicht die Adressatenseite zu wenig im Blick haben, das, was Didaktik macht, das, was Journalismus macht, ne, dass sie eben sich auch Gedanken machen, was erwartet eigentlich die andere Seite, was bringt die andere Seite mit, wie kann man da ins Gespräch kommen? Das ist ja etwas, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so oft gar nicht kennen können, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben, es sei denn, sie forschen dazu. Also das war nicht wertend gemeint, es gibt verschiedene Abstufungen, es gibt verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Aufgaben, das macht es halt gerade so spannend.
Ja, also ich glaube, und dann haben wir, glaube ich, Wissenschaftskommunikation hier ganz gut gegriffen. Ich finde es einfach in der Historie auch des Podcasts und so der Arbeit im Kontext Wissenschaftskommunikation faszinierend, wie viele unterschiedliche Ansätze und Vorstellungen die unterschiedlichen AkteurInnen von Wissenschaftskommunikation haben. Also es ist, glaube ich, nicht so, man sagt, ah ja, das ist exakt das und das höre ich dann auch 10-mal, sondern ich höre wirklich in jeder Podcast-Folge eine neue eigene Wahrnehmung von, das ist für mich halt Wissenschaftskommunikation. Das finde ich irgendwie auch charmant daran. Also es hat was sehr Individuelles.
Und das macht das Feld auch ein Stück weit aus. Also auch das Feld an sich ist sich überhaupt nicht einig, ne? Und diskutiert das auch immer wieder aus. Was ist eigentlich genau Wissenschaftskommunikation? Was zählt darunter? Und in vielen Fällen ist es eigentlich gar nicht so wichtig, eine ganz klare Definition zu haben. Nur wenn man halt, ne, in Richtung Forschung schaut, dann ist es natürlich schon gut, vorher genau festzulegen, was verstehen wir unter Wissenschaftskommunikation und was schauen wir uns da an? Welche Merkmale fallen da drunter? Also wenn es in die Richtung geht, dann sollte man sich schon konkretere Gedanken machen. Aber sonst ist es natürlich auch ein Aushandlungsprozess. Und einige würden sagen, Wissenschaftsjournalismus ist absolut ein Teil von Wissenschaftskommunikation. Andere sagen, das ist vielleicht insbesondere, wenn WissenschaftlerInnen selbst kommunizieren, das ist doch eigentlich die Wissenschaftskommunikation. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen. Für mich ist es ein Überbegriff für ganz verschiedene Formate, Akteure, Zielsetzungen. der immer wieder ausgehandelt werden muss, wenn man zum Beispiel in ein Projekt einsteigt oder sowas.
Ja, ich glaube, gerade weil man so viele Leute erreichen möchte, die eben nicht in einem wissenschaftlichen Kosmos unterwegs sind, ist es wahrscheinlich ohnehin wichtig, immer wieder zu adjustieren. Da kommen ja auch neue Zielgruppen nach oder Kontexte verändern sich, Stichwort Digitalisierung. Was gibt es da noch wie für Möglichkeiten und wie reagiert Wissenschaftskommunikation auf eine neue Situation, um eben erstmal wieder weiter Leute zu erreichen, aber ja auch per se das Ziel, immer mehr Leute irgendwie mit zumindest das Angebot für möglichst viele Leute zu schaffen, das dann auch nutzen zu können. So, ihr seid ja jetzt beide hier am IPN tätig. Und so wie wir jetzt Fachdidaktik und Wissenschaftskommunikation hier gehört haben, ist auch beides irgendwie am IPN mit verankert. Vielleicht mögt ihr ja mal für alle da draußen, die nicht unbedingt wissen, was das IPN ist und macht, erklären, was man hier so macht.
Ich soll anfangen, sagt Caro, dann mache ich das mal. Also das IPN ist ein Leibniz-Institut, das ist schon mal wichtig zu wissen, glaube ich, dass es sozusagen zu einer Forschungsgemeinschaft gehört, wo viele Schnittstellenthemen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft angegangen werden, beforscht werden, untersucht werden, kommuniziert werden. Und wir machen das eben mit dem Blick auf Fragen der Pädagogik, der Didaktik, der Vermittlung und eben auch der Wissenschaftskommunikation. Also nennt sich ja auch Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Wir haben jetzt auch noch die Informatik dabei. Und die Schnittstellen sind halt zahlreich. Wir haben ein großes Forschungsfeld, was sich eben mit der Gestaltung von Fachunterricht beschäftigt. Wie kann man das Lernen in Mathematik, in den Naturwissenschaften weiterentwickeln, verbessern? Was sind so klassische Lernansätze, Konzepte? Wie kann man Schülerinnen und Schüler besser einbinden, besser motivieren? Jetzt wird wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörenden sagen, warum gelingt das denn da nicht im Unterricht? Das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Auch solche Fragen von Transfer beschäftigen uns. Wir haben Fragen, die auf die Lehrkräfteprofessionalisierung gucken. Also wie können wir auch angehenden Lehrkräften helfen? Wie können wir ihnen das Handwerkszeug mitgeben? Wie können wir ihnen das Wissen mitgeben, dass sie ihren Unterricht besser machen können? Es gibt Forschungsprojekte, die sich eher auf so einer Bildungssystemebene beschäftigen. Alle Welt kennen die PISA-Studien und ähnliche Untersuchungen. Auch da ist das IPN beteiligt, wo es auch sehr viel methodische Fragestellungen gibt. Wie vergleiche ich eigentlich zu verschiedenen Messzeitpunkten, Ergebnisse? Ist das, was kann man darüber aussagen? Was sind Trends und so weiter und so fort? Also es ist ein ganz breites Spektrum von Fragestellungen, die sich mit Bildungsprozessen beschäftigen, mit Bildungssystemen beschäftigen, mit den Lernenden und den Lehrenden beschäftigen. Und relativ neu, das ist tatsächlich unsere jüngste Forschungslinie, ist eben dieses Feld der Wissenschaftskommunikation. Das hat Caroline vorhin schon mal gesagt, das ist eigentlich erwachsen aus dem außerschulischen Lernen, weil wir in Deutschland so einen Trend haben, jetzt schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten, dass man nicht nur in der Schule Naturwissenschaften und Mathematik lernt und vermittelt, sondern dass es sogenannte außerschulische Lernorte gibt. Ganz früh, traditionell sind natürlich Museen, Schülerlabore sind dazugekommen, Wettbewerbe gibt es und ähnliche. Da kommt man immer näher an die Wissenschaft ran, an das sozusagen echte Feld der Wissenschaft, sodass wir irgendwann gemerkt haben, eigentlich müssen wir diese Schnittstelle eben zur Wissenschaft, zur Wissenschaftskommunikation da auch mitdenken und können die auch sehr wertvoll mitdenken. Und so sind dann eben auch Fragestellungen, Forschungsfragen im Bereich der Wissenschaftskommunikation ans IPN gekommen. Ganz viel in Kooperation mit Fachwissenschaften, mit Forschungsverbünden. Also wir arbeiten da sehr, sehr eng mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen.
Ja, ihr forscht ja auf jeden Fall, was Fachdidaktik betrifft, definitiv, das ist jetzt klar. Beforscht ihr auch die Wissenschaftskommunikation? Ja, nicken.
Absolut, genau, das tun wir. Also wir machen einiges an Forschung zur Wissenschaftskommunikation und unsere Forschung muss man sich eigentlich ganz ähnlich vorstellen, wie jetzt irgendwie in den Naturwissenschaften auch, ne? Während jetzt zum Beispiel in Life Sciences, es darum vielleicht geht, irgendwie ein neues Medikament zu entwickeln und die Wirksamkeit zu überprüfen, entwickeln wir halt beispielsweise ein neues Format in der Wissenschaftskommunikation und untersuchen, wie wirksam das ist. Mhm. Und das kann man zum Beispiel an unterschiedlichen Indikatoren irgendwie ablesen und könnte dann messen, ganz simpel zum Beispiel, wissen Menschen danach mehr über dieses Format, als wenn man jetzt ein anderes Format einsetzen würde zum Beispiel. Also wissen sie mehr über diesen Gegenstand oder sind sie danach irgendwie interessierter an dem Gegenstand? Ja. Solche Dinge. Forschung in der Wissenschaftskommunikation sieht aber ganz unterschiedlich aus. Also wir in unserem einem Projekt zum Beispiel im Kiel Science Communication Network, das ja sicherlich heute auch nochmal zwischendurch fallen wird, da entwickeln wir zusammen mit Partnern aus der Praxis tatsächlich ein neues Format in der Wissenschaftskommunikation, ein Online-Format und schauen uns dann an, wie das auf die Zielgruppe wirkt. Und mit bestimmten Fragestellungen gehen wir daran. Das wäre jetzt zum Beispiel ein formatezentrierter Zugang zur Forschung. Man kann aber auch zum Beispiel einen themenzentrierten Zugang wählen und kann sagen, wie wird eigentlich Klimawandel in verschiedenen Kanälen diskutiert. Ne? Und wir haben zum Beispiel das Thema Gesundheit in unserem Zentrum. Das heißt, da könnte man sich zum Beispiel anschauen, wie wird über dieses Thema eigentlich gesprochen? Was gibt es da für Diskurse? Was gibt es für Argumentationsketten? Solche Dinge, wie verbreiten sich da vielleicht auch, wie verbreitet sich da Fake News oder Sonstiges? Und so kann man unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Man kann auch bei Akteuren ansetzen und sich zum Beispiel fragen, und das ist hier auch in Kiel ja ein relevantes Thema, wie bereitet man Forschende darauf vor, Wissenschaftskommunikation auch selbst durchzuführen und als Teil der Arbeit irgendwie auch erfolgreich aufzustellen? Könnte sich da angucken, wie kann man da bestimmte Trainings zum Beispiel anbieten und welchen Voraussetzungen gehen Forschende oder auch Promovierende an Wissenschaftskommunikation ran und wie kann man die weiter unterstützen? Das sind alles potenzielle Fragen sozusagen zu diesem Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation.
Vielleicht darf ich noch zwei ergänzen, also die auch wiederum nah an der IPN-Forschung oder an der Didaktik liegen. Das eine ist der Blick auf die Zielgruppen. Also wen gucken wir uns an? Was bringen die mit? Was sind die Erwartungen? Was sind auch die, ja, die Potenziale, die Menschen haben, die selbst nicht in der Wissenschaft tätig sind, ne, aber die vielleicht da nochmal eine neue Perspektive reinnehmen könnten, also die Adressatenperspektive, die wir uns anschauen. Und das ist eine sehr alte Tradition in der Fachdidaktik schon. Wenn, also die Fachdidaktik selbst ist noch vergleichsweise jung, aber wenn sie ein Feld sozusagen von Anfang an mitbearbeitet hat, dann ist es immer die Frage von Schülervorstellungen, von Schülerinneninteressen und ne, auch Perspektiven. Und das überträgt sich so langsam erst in die Wissenschaftskommunikation. Man definiert da Zielgruppen, aber man charakterisiert sie eher auf so einem Nutzungsverhalten. Ne? Was gucken die sich an, worüber rezipieren sie und weniger auf so einer inhaltlichen Ebene. Was denken sie, was wissen sie, was haben sie für Überzeugungen, was sind vielleicht auch Barrieren zur Wahrnehmung von Wissenschaft, das ist noch so ein Feld. Und das, was leider, finde ich, relativ wenig beforscht wird, ist die Systemebene, weil wir ja immer sagen, ne, Wissenschaftskommunikation ist wichtig und jedes Präsidium wird sagen, natürlich ist uns Wissenschaftskommunikation wichtig. Und wenn man dann aber anschaut, was setzen sie wirklich für Incentives, was schaffen sie für Strukturen, wie bringen sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diese Kommunikationsprozesse so rein, dass sie Zeit haben, dass sie das lernen dürfen, ne, dass das anerkannt wird, dann findet man leider relativ wenig dazu. Also auf der Systemebene gibt es ganz, ganz wenig Forschung. Das bleibt oft so eine Forderung, aber es wird eigentlich nicht wirklich gut implementiert. Und das ist eigentlich, finde ich, auch noch ein Zukunftsfeld für Wissenschaftskommunikationsforschung.
Ja, stelle ich mir insofern spannend vor, als dass ich glaube, auch das so unfassbar komplex ist. Also ich habe schon viele gehört, die gesagt haben, es ist einfach ein großer Zeitfaktor. Leute promovieren oder haben hier eigentlich, sind angestellt ja für eine andere Aufgabe. Ich mache jetzt hier Anführungsstrichen, das sieht, hört man nicht, sieht man nur, weil natürlich irgendwo gehört Wissenschaftskommunikation dann da eigentlich auch dazu. Dann wissen viele Leute gar nicht unbedingt, ja, wie kommuniziere ich denn jetzt aber nun für welche Zielgruppen? Und dann kann man jetzt natürlich sagen, okay, angehenden DoktorandInnen gibt man da irgendwie Kurse, Unterstützung, wie jetzt hier übers Graduiertenzentrum mit an die Seite. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind schon seit Jahren in der Wissenschaft tätig. Und ich finde es gar nicht wild. Das ist gar kein Manko, dass man natürlich auch da gucken muss. Vielleicht brauche ich nochmal neue Tools so an die Hand, um auch da besser meine Wissenschaft je nachdem kommunizieren zu können. Es gibt ja auch einfach eine Entwicklung, mit der man irgendwie dann sich irgendwie ja adjustieren kann und vielleicht auch sogar muss. Aber ich höre da die verschiedensten Sachen, also ob das nun finanzielle Faktoren sind, Zeitfaktoren sind, Karrierefaktoren sind, dass man irgendwie auch sagt, okay, wenn ich jetzt aber das meinen Fokus auf Wissenschaftskommunikation lege, dann kann ich mich eigentlich von meiner Forschungskarriere mehr oder weniger verabschieden. Es gibt auch Leute, die sind total positiv gestimmt. Also alle, die hier gefühlt im Podcast zu Gast sind, alle DoktorandInnen sind irgendwie natürlich engagiert im Bereich Wissenschaftskommunikation. Und da sind viele, die entweder sagen nach ihrer Promotion, oh, ich bin jetzt richtig Feuer und Flamme, ich werde danach im Bereich Wissenschaftskommunikation weiter beruflich tätig sein, weil mir das gar nicht bewusst war. Das ist ja auch so der Kern hier in diesem Podcast, zu sagen, das kann ein Berufsfeld sein. Es ist eher für viele hier am Campus, glaube ich, wie so eine Begleiterscheinung. Also es gehört halt dazu, aber dass man da so viel mehr draus machen kann und dass man es eben auch wirklich beforschen kann, um zu gucken, was kommt wie wo an oder was ist auch auf der Seite der kommunizierenden Personen vielleicht, wie wichtig, um welche Wirkung wo haben zu können. Ich glaube, das ist für viele noch sehr abstrakt. Und ich habe mal die These in den Raum gestellt, das Thema Wissenschaftskommunikation hat durch Corona so ein Hoch erlebt. und ist seitdem deutlich präsenter. Ich wurde aber auch von vor allen Dingen Personen, die einfach schon wesentlich länger hier leben als ich, zurückgeholt und gesagt, nee, so ist es nicht unbedingt. Vielleicht ist es jetzt durch die digitalen Möglichkeiten einfach schneller erreichbar und wirkt dadurch präsenter, aber es ist eigentlich schon immer irgendwo da gewesen. Es ist jetzt kein neues Phänomen. Trotzdem glaube ich, dass damit viele Chancen einhergehen und da sich einfach auch viel verändert hat.
Es ist sicherlich nicht neu, aber es ist schon ein starker, sag ich mal, auch Kulturwandel jetzt zu sehen, was die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation angeht. Also das kann man in den letzten Jahren schon deutlich sehen, dass da die Relevanz einfach gestiegen ist. Und ich glaube, für die Wissenschaft ist es tatsächlich wirklich auch eine ganz starke Systemfrage, wie Ilka das schon erklärt hat, weil es letzten Endes darum geht, dass natürlich auch Wissenschaftskommunikation einen Wert hat im System Wissenschaft.
Ja.
Und das muss auch vorgelebt werden. Das muss auch von erfolgreichen Personen in der Wissenschaft vorgelebt werden, dass das irgendwie Teil der Arbeit ist und auch anerkannt wird. Und da ist schon vieles, finde ich, auf dem Weg jetzt, ne? Auch was die Politik angeht, was die Forschungsförderung angeht. Es ist viel mehr auf den Schirm der Forschungsförderer und letzten Endes ist das natürlich ein Riesenanreiz auch für die Forschenden dann, das auch stärker mitzudenken, wenn das natürlich auch eine Bedingung sozusagen ist, um Forschung machen zu können, dass Kommunikation mitgedacht wird.
Also. Auch das finde ich immer so spannend, nochmal zu gucken, was können da für Motivationen oder eben auch positive Resultate eben zurückkommen, wenn man der Wissenschaftskommunikation wirklich aktiv engagiert betreibt. Also dass man, ich kenne Leute, die sagen, okay, ich fühle mich irgendwie wie in so einer Verpflichtung. Ich weiß, da gibt es Steuergelder, davon lebt die Forschung und das, was ich mache, kann ich dann nicht für mich behalten. Ich möchte das zurückgeben. Das ist häufig irgendwie eben so eine eigene Motivation. Oder jetzt nochmal das Beispiel Tobias, der gesagt hat, okay, wir haben ja Erkenntnisse, die betreffen die Menschen unmittelbar. Wie kann ich das denen nicht kommunizieren und ihnen vielleicht ja auch sogar Angst nehmen? Ihr könnt noch baden, ohne dass es gefährlich ist. Aber ich erzähle euch das zumindest erstmal, bevor da vielleicht eine Schocknachricht irgendwo in der Zeitung aufgeschnappt wird und dann Leute damit alleingelassen werden. Oder auch ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Punkt, einfach zu sagen, wie war das für mich, als ich angefangen habe zu studieren oder überlegt habe, was studiere ich? Die meisten Fächer an der Schule, da kommen wir wieder vielleicht zur Fachdidaktik, sind ja ganz, ganz anders im wissenschaftlichen Kontext. Also das, was ich mir unter Geschichte vorgestellt habe und das, was ich dann hier studiert habe, war absolut nicht vergleichbar. Und wie viele Fächer gibt es darüber hinaus, die ja an der Schule nicht unterrichtet werden, die ja aber teilweise aus den Fachhintergründen studiert werden können? Und das zu kommunizieren und mitzunehmen und die Leute irgendwie da eben hinter die Kulisse blicken zu lassen, kann, glaube ich, ganz viel Chance im Hinblick Nachwuchs einfach mitbringen.
Ja, und das ist genau so eine Schnittstelle, glaube ich, die wir auch stark versuchen zu bespielen. Ne? Wie du schon sagst, es ist eben auch nicht Aufgabe von Unterricht primär zu zeigen, wie forscht man in dem Fach. Das kann es irgendwann werden. Also gerade für Oberstufenschülerinnen und Schüler zum Beispiel ist das schon spannend, weil man dann auch vermeiden kann, dass sie ein Studium beginnen mit völlig falschen Erwartungen, dass sie dann eben nicht eine Sprache lernen, dass sie nicht nur Texte lesen, dass sie nicht rechnen lernen, sondern dass es um die Wissenschaft Mathematik geht, dass es um die Wissenschaft einer Sprache geht. Aber es ist natürlich erstmal Aufgabe von Schule, eben dieses Lernen zu lernen und ne, einen Fachinhalt systematisch aufzubauen. Und das kann ganz anders funktionieren, als es in der Wissenschaft heute funktioniert. Aber die Ziele von Wissenschaftskommunikation, ich glaube, da muss man noch ein Stück weit ehrlich bleiben. Also natürlich ist ein Ziel für ganz viele, das fordern die Gesellschaften, das fordern die Geldgeberinnen und Geldgeber, also mache ich es. So für viele ist es eher so eine Pflicht. Ne? Ich glaube, das ist so. Ja, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Es gibt ganz hervorragende Forscherinnen und Forscher, die Lehre machen müssen und nicht Lehre machen wollen und die vielleicht Wissenschaft kommunizieren müssen. Das heißt, sie geben ne, Artikel ab oder was auch immer. Sie kommunizieren mal mit der Pressestelle, aber es ist nicht das, wo sie sich selber sehen. Und ich finde, das darf man schon berechtigt diskutieren. Ein Systemwissenschaft muss Forschung und Lehre und Wissenschaftskommunikation und andere Formate des Transfers abdecken. Absolut und gleichberechtigt, ohne Anführungszeichen, gleichberechtigt. Aber muss es jede Person? Oder darf man nicht in Teams denken? Und darf man nicht sagen, meine Stärke ist einfach dieses im Labor zu stehen oder mich mit einem Text auseinanderzusetzen oder was auch immer zu analysieren, das ist meine Stärke. Und jemand anderes kann darüber reden oder zeigen. Oder ne? Aber das sollte gleichberechtigt anerkannt sein. Und da sind wir eben noch nicht. Also man hat immer noch so ein bisschen so eine Wahrnehmung, die Forschung ist das eigentlich Wichtige und die Lehre und der Transfer, das läuft so ein bisschen mit. Und das wäre halt schöner, wenn wir sagen, wir brauchen alles drei, wir brauchen alles auf gleicher Augenhöhe. Und ne, das darf sich aber auf verschiedene Köpfe verteilen. und auch in der Vergangenheit. Es gab sehr, sehr alte Beispiele von Wissenschaftskommunikation von berühmten Forschern, nicht so viel Frauen, das waren meistens Männer, die zum Beispiel auch vor den Herrschern vorgetragen haben, was sie tun, weil natürlich auch da finanzielle Fragen dahinter standen. Ne? Wird meine Forschung finanziert? Werde ich hier unterstützt? Es gab aber auch öffentliche Vorträge, weil sie einfach zeigen wollten, was sie tun. Und diese Verantwortung, hast du es genannt, glaube ich, ist das eine. Aber es wäre ja auch schön, wenn man einfach Gesellschaft so sieht, dass es ein Miteinander ist und dass man teilhaben kann und dass man damit auch Menschen stärken kann, sich selber für irgendwas einzusetzen. Also ganz viel von dem, was wir zurzeit so erleben, auch auf politischer Ebene, hat ja mit Frustration zu tun, weil sich Menschen nicht mitgenommen fühlen. Und sie engagieren sich eben nur, wenn sie auch das Gefühl haben, ich kann mich hier einbringen und ich werde auch ernst genommen und meine Meinung wird auch gehört. Und das ist eben etwas, was Wissenschaftskommunikation unterstützen kann, nicht alleine leisten kann, aber unterstützen kann. Das ist aber eine ganz andere Art von Wahrnehmung, warum ich etwas tue, ne? Wenn ich die Menschen wirklich ernst nehme und mitnehmen möchte und ihnen nicht nur irgendwas sagen möchte, so glaubt das jetzt, ich habe hier recht. Also das ist einfach eine noch größere Hürde, wenn man die überwinden möchte.
Ja, ach, das will man eigentlich erstmal so stehen lassen. Aber mir kam eben gerade auch der Gedanke, es gibt natürlich, so wie du jetzt auch sagst, immer mehr Ausschreibungen sind, haben schon mehr berücksichtigt, da muss es einen Outreach-Teil geben. Das heißt, es ist von vornherein klar, das muss mitgedacht werden und es gibt mehr Motivationsfaktoren, warum man sich dem Feld auch nähern sollte, außer vielleicht man hat da selber total Lust drauf. Und es gibt ja auch auf der anderen Seite, also das verstehe ich ja auch, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht, habe ich erst neulich einen Doktoranden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe das super gerne gemacht in meiner Promotion und auch im Studium, aber beim Karriereweg sehe ich noch nicht, wo mich das hinführen soll. Und natürlich, ich würde keiner Person einen Vorwurf machen, dass sie jetzt nicht sagt, ich bin passioniert, engagiert und ich mache das forever irgendwie ja auch ehrenamtlich neben meinem Beruf. Das kann ich schon nachvollziehen. Da gibt es ja jetzt auch viele oder immer mehr kommende irgendwie Preise für gute Wissenschaftskommunikation. Da kann man sich echt mal schlau machen. Das fand ich sehr interessant, was es da gibt für Leute im Studium, für Leute in der Promotion, für größere Gruppen. Die unterschiedlichsten Formen von Wissenschaftskommunikation werden da wirklich gesehen und dann eben auch honoriert und ausgezeichnet, was, glaube ich, auch dann vielleicht so ein kleiner Kompromiss sein kann und eine kleine weitere Motivation zu sagen, okay, cool, das macht sich dann schon ganz gut im Lebenslauf für meine Karriere. So, vielleicht mal noch eine ganz andere Frage. Wenn ihr sagt, man kann das beforschen, heißt das, ihr macht das, weil es euch interessiert? Oder gibt es genauso auch hier Leute, die dann promovieren im Bereich Wissenschaftskommunikation? Und kann ich mir das so vorstellen, dass ich theoretisch sage, oh, ich habe jetzt das studiert, hier möchte ich jetzt nicht in die Forschung gehen, aber ich würde gerne bei euch promovieren. Also einfach, weil es für viele dann doch nicht so der gängige Weg ist, wäre das hier, glaube ich, nochmal interessant, einfach zu sagen, schreibt ihr das genauso aus, bewerben sich Leute. Wir haben ja auch verschiedene Möglichkeiten der Promotion kennengelernt, von ist übers Land finanziert eine Stelle, ist über ein Stipendium finanziert oder wird komplett, haben wir tatsächlich erst einmal gehabt, immer noch größten Respekt, Verena, an dich, also hat promoviert, bekommt aber währenddessen gar kein Geld, sondern arbeitet dafür, promovieren zu können, so mehr oder weniger. Gibt es natürlich auch. Wie läuft das hier am IPN?
Bei uns gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu promovieren im Feld von Wissenschaftskommunikation eigentlich. Also eine Möglichkeit ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, zum Beispiel solche Zusammenarbeiten mit Sonderforschungsbereichen oder Exzellenzclustern, wo wir tatsächlich zusammen mit den Forschenden schon in die Anträge mit reingehen und wo es dort immer mehr jetzt ja diese Möglichkeiten gibt, Outreach-Projekte zu beantragen. Und da wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, als Ergebnis von so einer Zusammenarbeit tatsächlich auch eine promovierende Stelle mit zu beantragen. Und dann laufen solche Projekte in der Regel 4 Jahre. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das noch zu verlängern in irgendeiner Art und Weise. Aber 4 Jahre ist auch eine total gute Zeit eigentlich für eine Promotion. Deswegen passt das eigentlich immer sehr, sehr schön, da auch eine Promotion ranzuhängen. Und bei uns wurde jetzt gerade eine Promovierende fertig. Christina Clausen war das. Die hat bei uns im Sonderforschungsbereich zu den Metaorganismen ihre Promotion fertiggestellt. Und sie hat zum Beispiel sich ein bestimmtes Format vorgenommen, ein schon recht erfolgreiches Format, den Darwin-Tag, bei dem es um die Kommunikation von Evolutionsforschung geht und hat sich die Frage gestellt, wie kann man dieses Format vielleicht auch weiterdenken? Was sind irgendwie Ansatzpunkte, um zum Beispiel das Format ein bisschen mehr wegzubekommen von Es tragen Forschende vor und es ist sozusagen eine sehr einseitige Kommunikation. Es ist, hat total seine Berechtigung, dieses Format auch, das eher so informierend aufzustellen. Aber sie hat sich zum Beispiel die Frage gestellt, wie könnte man das ein wenig dialogischer gestalten? Was sind da Möglichkeiten? Und wie können wir das Ganze auch mit fachdidaktischen Theorien unterfüttern? Mhm. Hat dann über 4 Jahre hinweg immer wieder sich dieses Format angeschaut, hat dort Auswertungen gemacht und verschiedene Studien angehängt, Interviewstudien, Befragungen und hat daraus Schlüsse abgeleitet, was für einen nächsten Durchlauf zum Beispiel verändert werden könnte und hat dann gemessen, so was ist passiert. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man sich eine Promotion vorstellen kann im Bereich Wissenschaftskommunikation bei uns.
Ja. Und was also im Moment ja sehr prägend ist, glaube ich, in Deutschland, sind diese Zentren für Wissenschaftskommunikationsforschung. Das hat Caroline eben schon mal angesprochen. Bei uns heißt es Kiel SCN. Es gibt noch 3 weitere in Deutschland von der VW-Stiftung gefördert. Dort sind explizit eben auch Forschungsstellen vorgesehen. Das sind 4 Promotionsstellen. Manche haben auch Postdoktorandenstellen, also für die Zeit danach. Genau mit so Fragen, ne, die sich mit Formaten, mit Adressaten, mit Themen, mit was auch immer beschäftigen in der Wissenschaftskommunikationsforschung. Wir haben beim IPN weiter Stiftungen, aber auch andere Stiftungen, die sich in dem Bereich engagieren. Aber die Promovierenden bei uns, ja, das ist genauso wie in jedem anderen Forschungsfeld auch. Also es gibt eine Betreuung, es gibt eine klare Ausrichtung, es gibt Forschungsfragen, es gibt Methoden, alles so, wie Caroline das gerade genannt hat. Und sie werden auch bezahlt. Also wir haben tatsächlich bei uns keine Promovierenden, die das selber finanzieren müssen, sondern wir sind schon der Meinung, dass das auch, ne, sie tun ja auch was fürs Institut, sie tun was für das Projekt. Also die Finanzierung gibt es ja für diesen Auftrag sozusagen. Die Promotion ist ein Produkt, was dabei entstehen soll für sie selbst. Aber sie werden schon auch finanziert.
Ja, das finde ich auch wichtig. Schon, also da dachte ich auch, wow, also deshalb meinte ich auch großen Respekt. Wahrscheinlich würde ich auch noch in 10 Jahren, werde ich sagen, Verena, Hut ab, dass du das so durchgezogen hast. Aber auch irgendwie ungünstig bei ihr. Also da stand auf jeden Fall vieles im Raum und es hat sich dann einfach nicht so ergeben.
Man muss ja auch Quellen haben, das hängt ja auch von den Themen. Aber so ein Großteil meiner Tätigkeit zum Beispiel ist es, Anträge zu schreiben, damit man genau solche Projekte auch finanzieren kann. Diese Gelder fallen einem ja nicht vor die Füße, sondern die muss man beantragen. Und das ist ganz viel unsere Aufgabe dann auch. Was wir vermehrt jetzt auch haben, sind tatsächlich Menschen in der Postdoc-Phase, die in einer Fachwissenschaft promoviert haben und dann gesagt haben, sie möchten jetzt gerne so eine Schnittstelle ausüben. Also wir haben zum Beispiel Tim bei uns, der ist in einem Citizen Science Projekt zu den Plastikpiraten tätig, der selber Meeresforscher ist, der auch selber diese Forschungsdaten auswertet, aber der eben auch mit Schulen zusammen, ne, guckt, wie man Schülerinnen und Schüler einbinden kann in diese Forschungsprozesse. Also ein klassisches Citizen Science Projekt. Oder wir haben mit Sandra eine Person, die in der Batterieforschung tätig war und die jetzt eben mit Schülerinnen und Schülern Programme für Batterieentwicklung aufbaut, um genau diese Schnittstelle zu schaffen. Und das sind so Karrierewege, die neu sind, die mutig sind, weil man eben nicht genau weiß, wo es hinführt, weil es oft auch keine Dauerstellen gibt, wo man nicht sagt, ja klar, ich werde eine Professorin oder ich werde Lehrerin oder ich werde was auch immer, aber die sich aufmachen, weil sie genau diese Bedeutung sehen und das für sich vielleicht auch so zu ihrer Identität machen, ne? Zu sagen, ich bin mit einem Bein in der Wissenschaft, ich bin aber auch mit einem Bein in der Bildung, in der Vermittlung, in der Wissenschaftskommunikation. Für mich ein unglaublich spannendes Feld und ja, würde mir wünschen, dass noch mehr Institutionen solche Positionen eben auch unterstützen und dafür auch Stellen schaffen, die es bisher wirklich wenig gibt.
Ja, erinnert mich an Christine. Ich weiß gar nicht, ob ihr Christine Nyhörgen kennt. Sie war auf jeden Fall ein paar Mal bei der Science Show und hat jetzt am IPM Plön promoviert. Also ich will es nicht so lang ausholen. Man kann sich das hier anhören. Auf jeden Fall ging es da um Resistenzen von Bakterien und mathematische
mit
Formeln.
Mathematik,
und,
ne, ganz toll. Genau. Macht man und, ganz tolle Arbeit am MPI in Plön.
Ja, weil sie nämlich dann auch gesagt hat, ich habe hier 4 Paper, 3 schreibe ich über meine Forschung und mein 4. Paper schreibe ich aber über meine Erfahrung bei Rent a Scientist. Mhm. Das Format ist hier schon ein paar Mal mit erwähnt, was man da machen kann. Verlinke ich aber nochmal in den Shownotes und sozusagen selber den Schritt gewagt hat, aber Gott sei Dank auch die Unterstützung bekommen hat, das war für mich wichtig und ich habe das irgendwie auch richtig analytisch, also sie hat da dann so eine Leidenschaft entdeckt, dass sie irgendwann richtig analytisch die Klassen befragt hat, welches Thema hat euch wie, wo gefallen, das habe ich dann wie gemacht und wie kann ich auch in neue Klassen gehen und nimmt es jetzt sogar mit nach Berlin in ihre Postdoc-Stelle, weil sie gesagt hat, das ist für mich wichtig, das will ich auch weiter irgendwie mit damit verbinden. Fand ich auch total erstaunlich. Also mal schauen, wie es da bei ihr so weitergeht. So, jetzt sind wir fast am Ende. Aber nur unserer ersten Folge. Also es gibt noch eine zweite Folge, wie auch immer eigentlich, in 2 Wochen. Und da gucken wir uns mal wirklich richtige Formate an, die ihr entwickelt habt. Im Bereich Wissenschaftskommunikation an Schulen finde ich ja besonders spannend, weil ich irgendwie sage, das ist so die Zielgruppe, wo man sich selten rantraut, wenn man Sorge hat, man kann nicht mehr mit ihnen sprechen, man verliert den Zugang. Deshalb möchte ich mir natürlich anschauen, was ihr da macht. Vielen Dank für heute. Danke, sehr dass gern. Ihr da wart.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht. Bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.